Zeit für Geschichte mit Harald Asel. Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, besucht heute Eberswalde, fragt nach der Industriegeschichte vor Ort und nach aktuellen Nutzungen historischer Gebäude.
Hier unten haben wir die Motor, Sechszylinderreihe, Diesel, knappe 12 Liter Hubraum, 160 PS. Danach, wo der kleine Teppich liegt, das unsynchronisierte Fünfganggetriebe.
Wir sitzen in einem Oldtimer-Bus der Barnimer Busgesellschaft Eberswalde, einem Skoda 706 RTO aus dem Jahr 1963.
Über das Differential wird bei diesem Bus im Prinzip die Geschwindigkeit geregelt. Wir haben hier eine Langlaufachse drin, also den können wir auf der Autobahn fahren. Der macht seine 80.
Im Bus fachkundiges Publikum. Das BZI, das Berliner Zentrum Industriekultur, hat zu dieser Exkursion eingeladen, aus Anlass des diesjährigen Fachforums Industriekultur Ost. Die berühmten Kupferhäuser, eine gerettete Halle aus dem 19. Jahrhundert, der Finow-Kanal und ein Gewerbegebiet stehen auf dem Programm. Mehr als in eine Folge Vergangenheit aus der Nähe passt. Deshalb, schon jetzt versprochen, werden wir unsere Reise nächste Woche fortsetzen. Wir starten am Hauptbahnhof von Eberswalde und durch die Fahrgeräusche hindurch erzählt uns Stadtführer Heinrich Pepinski gleich etwas über die Akzeptanz neuer Technologien im 19. Jahrhundert.
Wir sind eigentlich jetzt außerhalb des alten Eberswalde. Die damaligen Stadtoberhäupter wollten den Bahnhof nicht in der Stadt haben. Die hatten Angst vor der technischen Revolution mit Dampfmaschinen und Lokomotiven. Und da wurde der Bahnhof 4 Kilometer vom Zentrum errichtet.
Heute liegt er in der Mitte der langgestreckten Stadt. Nach Osten geht es zum Stadtkern. Wir fahren aber gerade nach Westen.
Also wir stehen hier am Finower Wasserturm oder errichtet als Messingwerker Wasserturm in den Jahren 1917-18, also in der Zeit des Ersten Weltkrieges.
Ein expressionistisch wirkender Bau, 4 schlanke Backsteinpfeiler und darüber der 200 Kubikmeter fassende Wasserbehälter. Insgesamt fast 50 Meter hoch, gepflegt vom Förderverein Finower Wasserturm und sein Umfeld e.V.
Bauherr war die jüdische Familie Hirsch, die 1863 aus dem anhaltinischen Halberstadt zu uns hierher kam und das schon seit 1700 existierende alte preußische Kupfer- und Messingwalzwerk gekauft hat, und zwar für 100.000 preußische Taler. Eine ganz erkleckliche Summe, wären heute etliche Millionen.
Zunächst also nur für das nahegelegene Messingwerk vorgesehen, wurde der Wasserturm vom Architekten Paul Mebes entworfen. Er ist vor allem in Berlin durch seinen Wohnungsbau bekannt, auch durch das zeitgleich errichtete Nordsternhaus am Rathaus Schöneberg oder später mitwirkend an der Reichsforschungssiedlung Haselhorst. Zum aufgeschnittenen Wasserbehälter kommen Besucher entweder durch eine steinerne Wendeltreppe in einem der Pfeiler oder inzwischen bequem mit einem Aufzug. Hier ist eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Messingwerks zu besichtigen.
In dieser Vitrine haben wir eine Palette der Kupferhäuser als 3D-Druckmodelle.
Die Kupferhäuser werden wir gleich von der Aussichtsplattform sehen und uns nachher auch näher anschauen. Das Messingwerk hatte seit seiner Gründung 1698 oft Waffen hergestellt, aber es gab auch Zeiten, in denen dies schwierig war, nach 1918, aber auch nach 1871.
Dann wurde alles Mögliche gefertigt, zum Beispiel Schmuck aus Messing für afrikanische Stammesfürsten, weil man mit denen praktisch dann Tauschhandel, wertvolle Sachen dort bekommen hat und die haben diesen, ja, sag ich mal, Tinnef dafür als Tauschobjekt bekommen. Man hat hier Uniformknöpfe gefertigt, Samoware für Russland.
Angeblich soll bei klarem Wetter der Berliner Fernsehturm in 42,2 Kilometer Entfernung zu sehen sein. Schwindelfreie können es überprüfen. Unten auf der Erde gehen wir durch die Werkssiedlung, bei deren Erbauung ein besonderer Fund gemacht wurde. Thomas Steyer vom Förderverein erzählt.
Der Maurerpolier macht hier nochmal einen Schurf, um einfach nochmal zu sehen, wie sind so die Baugrundverhältnisse. Und in etwa 1 Meter Tiefe fand er hier am 16. Mai 1913 einen Schatz. Der berühmte Eberswalder Goldschatz.
81 Teile aus Gold. Hier müssen wir mal kurz die Exkursion des Berliner Zentrums für Industriekultur unterbrechen und wechseln in den Stadtkern von Eberswalde. Dort, im Museum in der Steinstraße 3, ist eine Nachbildung des Eberswalder Goldschatzes zu sehen.
Wir im Museum Eberswalde können eben eine Gesamtnachbildung zeigen. Darunter sind eben 8 Schalen, die schon 1913 entstanden sind von der Firma WMF. Und die Schalennachbildung haben mittlerweile auch schon musealen Wert.
erläutert mir Museumsleiterin Birgit Klitzke. Die Originale wurden Kaiser Wilhelm II. Geschenkt, in Berlin ausgestellt und am Ende des Zweiten Weltkriegs als Beutekunst in die Sowjetunion verbracht. Sie lagern heute im Puschkin-Museum in Moskau. Aber welche Rolle spielt der Goldschatz in Eberswalde wirtschaftlich heute, frage ich Andreas Elling, Inhaber eines alteingesessenen Juweliergeschäftes.
Na, zum einen ist es ein ganz tolles Beispiel von dem Erfindungsgeist von Berufskollegen von mir, da ich ja nur selber Goldschmied bin. Wir sind vor 15 Jahren, glaube ich, auf die Idee gebracht worden, mal eine kleine Schmuckkollektion anzufertigen, die auf diesem Goldschatz aufbaut. Gerade von diesen gedrehten Spiralen und dieser schneckenartigen Form, für deren Bedeutung ich eine andere Vorstellung habe als die Museumsleute hier.
Und was denken Sie?
Ich denke, dass das wirklich irgend so eine Form, ein Formanfang für ein Schmuckstück war. Denn wenn ich wirklich einen Halsreifen für Transportzwecke zusammenwickeln würde in dieser Art, dann wäre das Auseinanderwickeln des dicken Drahtstückes hinterher viel aufwendiger, als so einen Halsreifen neu zu machen.
Was denken die Museumsleute?
Wir denken, das ist ein Halsring, der zusammengerollt wurde zu einer Spirale. Wir kooperieren ja auch mit dem Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Wir haben dazu auch eine kleine Ausstellung hier gemacht, wo wir die Forschungsergebnisse präsentieren konnten, die von dem Forschungsprojekt zwischen Deutschland und Russland zutage gebracht wurden. Und deswegen findet man das auch bei uns so in der Beschriftung.
Zurück auf das Gelände unterhalb des Wasserturms Fino. Thomas Steyer vom Förderverein hat der Reisegruppe zur Industriekultur die notdürftig gesicherte Villa Hirsch gezeigt. Ja, die Firmenbesitzer wohnten damals inmitten der Werkssiedlung. Wir sind auch an einem Fenster vorbeigekommen, durch das wir eine der selten erhaltenen originalen Laubhütten sehen konnten, die für das gleichnamige jüdische Fest angefertigt worden waren. Und stehen nun vor den 8 Musterkupferhäusern. Sie folgen der Idee der Fertigbauhäuser.
Die Entwicklung ging ja deutschlandweit schon so kurz nach dem Ersten Weltkrieg los, dass man der Mittelschicht schneller zu einem Eigenheim verhelfen wollte. Andererseits war es so, dass 1920 das Neuwerk fertig war. Also riesige Produktionskapazitäten, aber die Rüstungsaufträge fielen weg.
Technologisch neu, aber von der Gestaltung sehr bieder. Selbst bei dem unsanierten Haus, das Walter Gropius entworfen hatte. Kupferfassade außen, innen unterschiedlich geprägte Wohnblechbeplankung zur freien Auswahl. Dieses Haus können wir betreten.
Das war noch bis in die 90er Jahre bewohnt hier durch einen Mitarbeiter von dem gegenüberliegenden Metallbaubetrieb. Deshalb auch so ein bisschen Trockenbaueinbauten, die auch teilweise wieder rückgebaut werden. Also man will sich möglichst maximal dem bauzeitlichen Zustand wieder annähern.
Nachweislich wurden Anfang der 30er 43 Häuser in Deutschland aufgestellt und 14 in das britische Mandatsgebiet Palästina verschifft.
1933 in der Jahresmitte eine Verfügung des Reichsministeriums, auswanderungswilligen Juden so ein Haus als Paket mitzugeben. Da versuchte natürlich die zionistische Bewegung dann auch in ihren Zeitschriften dafür zu werben.
Die Kupferhäuser wurden nicht auf die Reichsfluchtsteuer angerechnet. Bald darauf stieg aber der Kupferpreis und die Repression gegen Juden nahm zu. Erhalten sind 3 Gebäude in Haifa. Ein weiteres Kupferhaus steht in der Schorlemmer Allee in Berlin-Dahlem. Hier unterbrechen wir jetzt unsere Exkursion auf den Spuren der Industriekultur durch Eberswalde. Nächste Woche geht es weiter, dann unter anderem am Wasser.
Ein Maßkran hat eine Breite von 4,60 Meter, einen Tiefgang von 1,40 Meter und eine Länge von 40,20 Meter.
Und das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.